Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute nochmal mit dem Spielleiterkapitel beschäftigen aus The Spire. Als Spielleiter hat man ja einiges zu tun hier. Wir müssen ja schließlich eine ganze Stadt darstellen und eine ganze Revolution, die die Spielercharaktere anführen. Da gibt's in dem Buch natürlich ein paar Tipps. Und viele der Tipps, haben wir gerade festgestellt, stammen so aus dem Bereich der Erzählspiele oder auch der Indie-Spiele. Was wäre dann zum Beispiel so ein typischer Tipp aus einem Indie-Spiel, den man kennt?
Was mir sofort aufgefallen ist, was ich eben aus dem Bereich Erzählspiele kenne, ist, dass man als Spielleitung nicht die alleinige Verantwortung für die Erzählung hat. Das wird hier so ein bisschen mit der Überschrift Stelle Fragen und benutze die Antworten zum Beispiel überschrieben. Und damit ist gemeint, dass ich nicht die Verantwortung habe als Spielleitung, jeden NSC, jede Location im Kopf zu haben und die im Sinne eines Kanons, der unverrückbar irgendwie hier in dem Regelbuch beschrieben ist, zu beschreiben. Und so dass ich habe einfach mehr Freiheiten zu sagen, so, ihr kommt in die Taverne und ich frage vielleicht einen der SpielerInnen, wie sieht denn die Person hinter der Bar aus. Oder ich lasse beschreiben, was die Dinge sind, die auf dem Markt angeboten werden und so. Und das finde ich immer sehr erleichternd. Und das gibt mir eben auch die Möglichkeit, so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen als Spielleitung, mich eher um den Plot zu kümmern, um Dinge, die passieren und nicht so sehr immer mit den Beschreibungen so beschäftigt zu sein.
Das ist bestimmt eines der interessantesten Prinzipien, die ich aus Dungeon World mitgenommen habe. Dieses Stelle Fragen und gemeinsam dieses Weltenbau-Konzept. Nimmt dir als Spielleiter tatsächlich ein bisschen Arbeit ab. Gleichzeitig gibt's auch einen Tipp, den ich auch bei Dungeon World beherzigen würde. Nämlich, mach dir Notizen und benutze sie auch und verwende die dann anschließend wieder. Das finde ich beides sehr spannend, weil du natürlich zum einen, wenn du irgendwie Fragen stellst, schon aufschreiben solltest, wie die Fragen dann beantwortet wurden, sonst wäre es ja irgendwie blöd zu fragen. Und gleichzeitig ist es natürlich dann besonders schön für die gesamte Gruppe, wenn die Sachen, die vor 3 Spielabenden mal eingeführt wurden, dann immer noch eine Rolle spielen und immer wiederkommen. Zum Beispiel die Kontaktperson in der Kirche oder der seltsame Gott, der da angebetet wird in dem Schrein, den sonst niemand kennt. Oder vielleicht auch irgendwie ein besonderes Getränk, was die Charaktere gerne zu sich nehmen und einfach erfunden wurde während einer Begegnung in der Taverne.
Ja, ich finde, das ist bei einem urbanen Setting wie Spire, was eigentlich an einer großen Location spielt, auch nochmal wichtiger, als wenn ich jetzt vielleicht eine Kampagne spiele, wo die Abenteurergruppe immer von einem Ort zum nächsten reist und eigentlich nicht wieder zurückkehrt. Und da finde ich, hilft total, wenn es wiederkehrende Elemente gibt, um eben auch zu zeigen, das ist ein lebendiges Setting. Man trifft die Person wieder und kann vielleicht nochmal darauf zurückgreifen.
Das ist ja besonders wichtig, auch in dem Punkt, keine Angst vor Veränderungen. Die Stadt wird sich ja verändern durch die Charaktere und durch die Handlungen, die sie vollziehen.
Veränderung ist ja ein ganz wichtiges Kernelement von Spire, also von dem Spiel. Und es geht ja eigentlich darum, die Stadt so zu verändern, dass die Drow da wieder gerne leben wollen und nicht mehr Teil von so einem unterdrückerischen System sind. Für die Elf hier im Prinzip nur die billige Arbeitskraft und die unterdrückte Klasse sind. Und deshalb geht es eigentlich darum, den SpielerInnen auch die Möglichkeit zu geben, die Stadt so zu verändern, dass man sie am Ende vielleicht gar nicht mehr so wiedererkennt oder einzelne Viertel zumindest sich so stark verändern, dass sie nichts mehr so sehr mit dem zu gemein haben, was es am Anfang war. Der andere Aspekt von diesem Punkt, keine Angst vor Veränderungen, bedeutet aber auch, dass ganz klar gesagt wird, das ist dein Setting, das ist euer Setting. Nichts, was in dem Buch beschrieben wird, nichts, was in den Viertelbeschreibungen steht, ist so fester Kanon, dass der nicht verändert werden kann. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ne, in der Beschreibung des Viertels ist zwar eine Taverne oder ein Geschäft so und so beschrieben, und ich finde es aber interessanter, wenn es einen ganz andere Aspekte irgendwie hätte, dann kann ich das einfach machen, ohne dass ich Sorge haben muss, dass die Rollenspielpolizei oder die Autorin des Originalbuchs oder ihr von System Matters vorbeikommt und sagt, so wird Spire aber nicht gespielt.
Das stimmt. Sollte man sich übrigens bei jedem neuen System irgendwie machen. Ne? Also das Spiel zu eigen machen ist ja schon eine wichtige Angelegenheit, weil man eben auch an seinem Tisch vielleicht Akzente setzt, die von den Autoren nur so leicht gestreift wurden oder sowas. Also wenn man jetzt zum Beispiel Spire mehr in eine Richtung von Horror schieben möchte, was ja durchaus möglich ist. Es gibt ja genug Dinge, die merkwürdig sind innerhalb dieser Stadt und die sehr schrecklich sind, dann ist das ja ohne Probleme möglich und man brauche nur an dem einen Regler ein bisschen mehr drehen und den anderen wieder ein bisschen runterdrehen.
Ja, genau. Ich kann ja auch, dadurch, dass nicht alles ausschöpfend beschrieben ist, kann ich auch einfach ein Viertel hinzufügen, was ich gerade interessant finde, wo ich vielleicht eine Idee habe, dass das irgendwie spannend sein könnte. Ich kann jederzeit eine neue Gruppierung hinzufügen, weil es ist ja gar nicht alles so ausschöpfend beschrieben, dass man sagen kann, es ist gar kein Raum mehr für irgendwas anderes. So, wenn ich irgendeine coole Idee habe für einen Ort oder für irgendeinen abgedrehten Kult, dann kann ich den einfach hinzufügen und habe einfach ein neues Element dabei, was ich nutzen kann und was nicht ins Gehege kommt mit irgendeiner bereits beschriebenen Fraktion.
Manche Dinge können ja auch vor allen Dingen durch die Antworten der Spieler entstehen. Und dadurch können ja eben zum Beispiel neue Viertel oder neue Gruppierungen entstehen. Nur weil man eben fragt, wer ist eigentlich dieser merkwürdige Typ da hinten in der Ecke und seine noch seltsamere Begleiterin mit der goldenen Krone auf dem Kopf. Und dadurch könnte natürlich schon wieder irgendwie was entstehen und man hat dann gemeinsam mit den Spielern den Spire so ein bisschen erschaffen. Das finde ich eigentlich immer sehr reizvoll. Lohnt sich eigentlich auch in jedem Spiel, das einzusetzen. Die andere Sache ist ja noch, wenn man jetzt tatsächlich als Spielleiter nochmal so ein paar konkrete Handlungsempfehlungen haben möchte, dann gibt's ja hier noch zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Zum einen ist ja das erste, dass du als Spielleiter niemals würfelst. Und das zweite ist, dass man immer Ja sagen sollte. Was verbirgt sich denn hinter dem Bereich Zustimmen? Ist ja auch so eine klassische Regel aus dem Erzählspielbereich.
Ja, es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum zu sagen, die Ideen, die von den Leuten am Spieltisch eingebracht werden, geben ja auch so ein bisschen Hinweise darauf, was die Gruppe gerne erleben möchte und wo sich die anderen am Spieltisch vielleicht gerne mit der Erzählung hinbewegen möchten. Und da dann nicht immer zu sagen, nee, ich habe aber gerade irgendeinen anderen Plot vorbereitet, an den Ort könnte ich ja gerade nicht reisen, weil da weiß ich nichts drüber, da muss ich erstmal nachlesen. Damit ist eher gemeint zu sagen, ja, doch, okay, klar, können wir machen. Und dann kann ich ja, wenn es zum Beispiel an einen Ort geht, der nicht beschrieben ist, wieder die Gruppe einbeziehen und fragen, okay, wie sieht's denn da aus? Und ich glaube, dass das sorgt am Ende viel mehr dafür, dass man eben gemeinsam am Tisch das erzählt, was allen irgendwie Freude macht, anstatt dass ich als Spielleitung irgendwie erahnen muss, was allen Spaß macht oder wo alle vielleicht gerne irgendwie hingehen wollen oder was alle gerne machen würden und bietet eben mehr die Möglichkeit, so gemeinsam als Gruppe das zu bestimmen.
In dem Zusammenhang lohnt sich natürlich als Spielleiter immer nochmal den Charakterbogen anzuschauen, denn ich weiß nicht mehr, ob das Robin Laws oder John Wick war, aber einer von den beiden sagte jedenfalls, dass der Charakterbogen der Liebesbrief an den Spielleiter ist. Wenn da drauf steht, alle Werte sind irgendwie im Bereich Technologie angesiedelt und der Unterschicht und Basteln und sowas, dann weiß man, okay, dieser Spieler möchte gerne irgendwie so ein Bastelplot haben. Der möchte vielleicht selber auch noch nebenbei zwischen den Spielabenden an irgendeiner Erfindung bauen oder sowas. Und dann kann man ihm das natürlich ermöglichen. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Und was ich auch ganz interessant fand, ich glaube, es ist, ja, ich weiß gar nicht, ob es so als eins der Prinzipien benannt wird oder ob es generell im Spielleitungskapitel angesprochen wird. Das steht auf jeden Fall da, dass sich die Autoren eigentlich eher einen Ansatz wünschen, dass offen innerhalb der Gruppe kommuniziert wird, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Also dass es gar nicht so darum geht, dass ich mir irgendwie so einen Masterplan ausdenke, irgendwie, wenn ich die Rolle der Spielerin übernehme und das dann den anderen SpielerInnen vorsetze, sondern dass man gemeinsam fragt, so, was für Abenteuer wollt ihr denn gerne im Spire erleben? Und dass man da eigentlich ein offenes Gespräch drüber führt, auch was jetzt irgendwie die Themen angeht, die im Fokus stehen sollen. Und das finde ich auch eher was ich aus dem Erzählspielbereich kenne und nicht vielleicht aus dem aus einem klassischen vielleicht D&D-Rollenspiel, wo es eigentlich schon eher Aufgabe der Spielleitung ist, sich das alles so im Hintergrund zu überlegen und die SpielerInnen versuchen das dann eher so nach und nach zu entschlüsseln.
Die Abenteuer sind ja auch so aufgebaut von Spire. Das sind ja eher so Kampagnenrahmen anstatt festgelegte Szenarien, die ablaufen.
Ja, das ist echt ganz gut, weil, oder ist ganz interessant, weil die Abenteuer eigentlich ganz, ganz viele lose Aufhänger bieten. Also es wird eigentlich ein Ort präsentiert, an dem gerade verschiedene Dinge passieren. Womit aber jetzt, also was jetzt genau die Gruppe damit macht, entscheidet sich aber ganz oft erst sozusagen am Spieltisch während des Spiels, weil auch gar nicht vorgegeben ist, in welcher Reihenfolge jetzt die entsprechenden Hinweise gesucht werden oder mit wem Kontakt aufgenommen wird, mit welcher Fraktion sich verbündet wird oder nicht, sondern es gibt eigentlich eher ganz, ganz viele Möglichkeiten, in die sich das Spiel entwickeln kann. Und ich finde es als Spielleitung auch eigentlich immer ganz spannend, nicht zu wissen, wo es am Ende irgendwie hinläuft. So, es ist ein anderer Ansatz, aber es finde ich halt auch seinen Reiz.
Ja, man spielt eben mit. So, das ist eben der interessante Teil. Also Es ist dann im Grunde eine Form von Aktion und Reaktion. Die Spielercharaktere tun etwas, verbünden sich zum Beispiel mit den Rittern und dadurch ergibt sich, dass ein anderer Ritterorden sie nun auf dem Kieker hat und sie bedroht oder irgendetwas von ihnen möchte oder ein neuer Kontaktmann kommt und sagt, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr da überhaupt zusammenarbeitet? Wisst ihr, was das große Ziel von denen ist? Und so weiter. Und dadurch ergeben sich dann immer neue Handlungen und Situationen, wo die Spielgruppe dann einfach auch abschätzen muss und eine Entscheidung treffen muss. Und das ist ja im Grunde der große Reiz an dem Rollenspiel, also das Entscheidung treffen.
Genau, und Spire ist ja voll eigentlich von Entscheidungen, die vielleicht auch eher unangenehm
sind. Oh ja, das stimmt, ja. Das ist eine gute Überleitung zu den Themen und Akzente, die das Spiel natürlich setzt. Ne? Also es sind natürlich verschiedene, aber wir können ja gerne mal mit dem starten, den du gerade erwähnt hast, nämlich die unangenehmen Entscheidungen. Denn die Frage ist natürlich, wozu sind die Charaktere bereit, um die Stadt zurückzuerobern? Was sind sie bereit aufzugeben? Was ist der Preis, den sie zahlen müssen, um vielleicht auch nur kleine Siege zu erreichen?
Ja, wir spielen ja eine Gruppe von Leuten, die Dunkelelfen, die in einer sehr ausweglosen Situation sind und die wahrscheinlich bereit sind, sehr viel zu tun dafür, dass sie aus dieser unterdrückten Position innerhalb der Stadt wieder rauskommen. Und da stellt sich eben über die Frage, heiligt der Zweck alle Mittel? Was bin ich bereit zu opfern, um vielleicht auf lange Sicht was für den Widerstand zu erreichen? Und das gibt, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial für spannende, nicht ganz einfach zu treffende Entscheidungen.
Ja, das Problem ist einfach, die Elfe sind im Grunde schon sehr grausam. Das ist ja der andere Akzent, beziehungsweise das andere Thema, was aufgegriffen wird. Sie betrachten die Leute eben als Dinge. Ne? Also alles, was kein Elf hier ist, ist im Grunde wertlos. Und dadurch hat sich ein sehr grausames System im Spire aufrechterhalten. Und das ist eben die große Problematik hier. Wie werde ich dieses System los und müssen dann alle Elf hier sterben oder nicht? Wie mache ich das?
Ja, und es ist dann auch eine ganz, finde ich, eine ganz schmaler Grat, den dann auch die Charaktere, also wo sie sich entscheiden müssen, ob sie den überschreiten wollen. Denn im Kampf für die große Sache kann es natürlich auch sein, dass Leute geopfert werden müssen, dass auch Leute aus dem Widerstand geopfert werden müssen, dass andere Drow, die vielleicht als illoyal gelten, der Revolution zum Opfer fallen. Und da behandelt man nachher vielleicht seine eigenen Mid-Drow gar nicht so viel besser, wie die Elfe das machen. Und auch das, finde ich, ist nochmal so ein moralischer Konflikt, in dem man da irgendwie drin ist.
Ja, gerade die Tempelloge spielt ja auch nicht mit offenen Karten. Vielleicht wissen sie, dass ein Kontaktmann der Spielercharaktere hochgenommen wird und dass die Wächterin hier in dem Viertel den foltern wird. Aber die Tempelloge weiß dass es gerade notwendig ist, um die Wächter abzulenken von etwas anderem, was gerade viel wichtiger ist.
Genau, die Tempelloge betrachtet ja eigentlich auch die Charaktere als ersetzbar. Und damit kann man sich dann auch wieder die Frage stellen, so inwieweit werden die Charaktere hier auch als Dinge betrachtet, als ersetzbare Güter, als ersetzbare Ressourcen im Kampf irgendwie gegen die Elf hier.
Was ich auch interessant fand, war der Aspekt der Religion, der hier im Spire natürlich gerade durch diese Vielzahl von kleinen Göttern irgendwie auftaucht. Das ist im Grunde dieses verbindende Element bei den Dunkelelfen. Also dadurch entsteht so eine Art von Gemeinschaftsgefühl und dadurch kann man natürlich auch irgendwie zusammenarbeiten, um die Revolution in Gang zu bringen.
Ja, die Religion der Drow sind ja, die beten ja eigentlich drei Aspekte des Mondes an und zwei davon sind von den Elf hier verboten worden und allein das führt ja dazu, dass die Drow sich auch einen größeren Grund haben, nochmal sich zusammenzuschließen, weil sie eben auch ihre Religionsfreiheit versuchen wieder zu erlangen und weil sie eben merken, so, wir dürfen uns nicht mehr in unseren Kirchen treffen, wir dürfen unseren Glauben nicht mehr so ausleben und das schweißt natürlich ganz viele Drow auch wieder weiter zusammen im Kampf gegen die Elf hier.
Es gibt in dem Spielleiterkapitel auch noch einen schönen Hinweis, dass die Revolution in drei Phasen abläuft. Die erste Phase wäre, das Unwetter braut sich zusammen. Die zweite ist, es geht rund. Und die dritte Phase ist, das hinterher. Das passt gerade so gut zusammen. Darum lass uns mal diese drei Punkte uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was beinhalten die drei Phasen und wie kann ich damit als Spielleiter arbeiten?
Die drei Phasen sind so ein bisschen so ein Rahmen, wie die Geschichten, die man erzählt, in Spire ablaufen. Und es geht in der ersten Phase, das Unwetter braut sich zusammen, eigentlich darum, dass erstmal Informationen gesammelt werden darüber, wo befinden sich hier gerade Leute, die man auf die Seite der Revolution ziehen kann, wo gibt's Schwachstellen in den Machthierarchien, Wo gibt's vielleicht gerade eine interessante Lieferung, die man abfangen kann, um an wertvolle Ressourcen zu kommen? Man geht los, kundschaftet vielleicht das Hauptquartier der Wache im Stadtviertel aus und versucht irgendwie einen Weg zu finden, da reinzukommen. Man beschafft Informationen über einen bestimmten NSC. Das ist sozusagen das, was man vielleicht aus Shadowrun und anderen Cyberpunk-Rollenspielen auch so kennt, als die Phase, die eigentlich auch am meisten Zeit beansprucht und die eigentlich so ganz essentiell ist, wo eben geguckt wird, so wie was brauchen wir, um die tatsächliche Aktion dann durchführen zu können. Und diese Aktion, das, was dann, also die eigentliche Mission ist dann, wird dann in Phase 2, es geht rund beschrieben, es ist halt, ne, das ist dann der Angriff auf den Wachposten, das konkrete Abfangen der Lieferung. Und da geht's, und das fand ich, habe ich auch wieder sehr so an Shadowrun erinnert, eigentlich darum, dass so jeder Charakter so eine Aufgabe haben sollte. Ne? Also die einen stehen vielleicht Schmiere und schauen, dass irgendwie keiner die anderen Charaktere dabei beobachtet, wie sie irgendwie in das Gebäude einsteigen. Während der nächste dafür zuständig ist, eine sichere Fluchtroute auszukundschaften und so.
Es ist im Grunde Mission Impossible.
Ja, genau, richtig.
Du hast den einen Typen, der trägt die Maske, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast den anderen, der kennt sich mit den technischen Apparaten aus oder sowas. Dann gibt es noch denjenigen, der, wenn es hart auf hart kommt, die Gruppe irgendwie verteidigen kann. Und dann hast du noch vielleicht den ein oder anderen, der für eine Ablenkung sorgt.
Und dann wird das durchgeführt und natürlich, und das kennen wir natürlich auch aus anderen Spielen, wo die so eine ähnliche Struktur benutzen, es geht ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwas schief.
Ja, das stimmt.
Die Person, die eigentlich da sein sollte, ist nicht da. Die Ware wurde über einen anderen Weg oder befindet sich auf einem anderen Weg zum Ziel und so weiter. Also es geht darum, da auch vielleicht auch ein bisschen Action reinzubringen, zu überraschen und Sachen nicht so laufen zu lassen, wie geplant sind.
Das ist ja auch der Reiz des Ganzen, weil dann die Improvisation zum Einsatz kommt.
Und es gehen ja auch Würfe schief. Also ne, Proben funktionieren nicht so. Es gibt Fehlschläge und daraus ergeben sich ja dann auch wieder ganz neue Komplikationen. Und wenn das dann alles vorbei ist, erfolgreich oder nicht oder weniger erfolgreich, dann gibt's dann Phase 3, das hinterher. Und da geht's eher darum zu gucken, welche Auswirkungen hat das, was jetzt passiert ist, eigentlich auf die Charaktere, aber natürlich auch auf den Spire und auf das Stadtviertel, in dem die Aktionen durchgeführt wurden. Und da geht's darum, sich die Frage zu stellen, wie reagiert vielleicht die Opposition? Wie reagieren vielleicht andere Machtgruppen im Viertel darauf, dass jetzt vielleicht eine neue Kapitänin in der Stadtwache gibt? Wie reagieren die Elf hier, denen das Artefakt, was denen gebracht werden sollte, ne, wenn es nicht ankommt, schicken die vielleicht jemanden ins Viertel, um danach zu suchen? Und wie reagiert vielleicht auch die Tempelloge darauf, dass die Mission nicht so durchgeführt wurde, wie sie durchgeführt wurde? Muss danach korrigiert werden?
Ja, da sollte man auf jeden Fall, wenn man das Spiel leitet, eben seine Notizen pflegen. Da bietet es sich an, wirklich eine R-Map aufzubauen, also so eine Relationship-Map und die einzelnen Figuren zu verknüpfen und vor allen Dingen auch eben Veränderungen einzutragen, die sich ja nicht nur innerhalb der Stadt ergeben können, sondern eben auch innerhalb der Konstellation zu den einzelnen NSCs, die Charaktere haben. Oder vielleicht auch zu den Spielercharakteren selber untereinander.
Ja, richtig, genau. Und ich kann dadurch natürlich auch wieder neue Gegenspieler generieren. Ne? Die Person, die da bestohlen wurde oder die Ware nicht bekommen hat, die wird sich vielleicht rächen. Ne? Oder die Stadtwachenkommandantin, die ich jetzt aus ihrer Position gehoben habe, wird vielleicht versuchen, irgendwie Rache zu nehmen. Und so ergeben sich dann wieder neue Aufhänger.
Und das fand ich eigentlich sehr schön. Wir haben ja dieses eine Abenteuer gespielt, Blut und Staub war es, glaube ich. Mhm. Und da war das ja schon schön eingebaut mit diesen Sachen. Da hattest du schon so viele Angelhaken in dem Abenteuer drin, wo du eigentlich nur als Spielleiter warten musstest, dass die Spielercharaktere darauf anspringen. Und dadurch hatten sich dann so zwei, drei andere Sachen schon wieder verschoben. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe das als Spieler, aus Spielersicht gesehen. Ich bin mir sicher, als Spielleiter hattest du nach dem Abend genug Ideen, um uns weiter in die Probleme zu reißen.
Ja, genau, richtig. Und es ist ja auch immer, wenn man es, ich habe es ja schon ein paar Mal geleitet, auch immer anders. Ne? Also man hat dann immer irgendwie am Ende andere Fäden, die man wieder aufgreifen kann. Und das funktioniert eben auch dadurch, dass es von Anfang an nicht so vorgegeben ist, ne, in welcher Reihenfolge die Szenen ablaufen sollen und mit welcher Gruppierung gesprochen und verhandelt wird und ob die dann entsprechend eher zu Verbündeten oder zu Feinden werden.
Ja, jeder Spieler hatte ja auch noch so sein Problemchen, in Anführungszeichen. Das ist auch nochmal ein guter Spielleiter-Tipp, dass man jedem Spieler nochmal irgendwie so sein eigenes Problem vielleicht gibt. Das kann eben sein, dass man Flugpapiere hat, die nicht gefunden werden soll. Das kann aber auch irgendwie sowas sein, wie du hast Schulden bei einem Drogendealer oder du hast eine Geliebte, die von der niemand erfahren darf. Solche Geschichten eben. Ich glaube, da kann man einiges rausziehen und für die Spielrunde dann aufarbeiten, so dass es schon allein durch die Probleme der Charaktere genug Material gibt, um die Kampagne zu bestreiten.
Ja, das ist auch einfacher, als zu sagen, dass die Tempelloge hat euch irgendwie einen Brief geschrieben, hier macht das und das und führt die Mission aus. So, ne? Es ist natürlich immer spannender, wenn man auch noch gleichzeitig zusätzlich dazu vielleicht noch die persönliche Motivation der Charaktere mit einbaut.
Ja, und natürlich perfekt ist, wenn die Sachen gegeneinander laufen. Das ist natürlich das Perfekte. Du hast dieses wahnsinnig wichtige Treffen abends mit deiner Geliebten, die vielleicht sogar eine Hochelfin ist oder sowas. Und gleichzeitig musst du aber diesen Auftrag erledigen für die Tempelloge. Sowas ist eben faszinierend. Einen letzten Aspekt würde ich auch gerne noch erwähnen innerhalb des Spire. Und zwar, die Themen sind ja durchaus zum Teil etwas schwierig. Und dadurch kann natürlich die ein oder andere Spielgruppe vielleicht sich nicht ganz so wohl fühlen beim Spiel. Und da gibt's natürlich diese Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel die X-Karte. Das ist ja ein Klassiker, könnte man schon fast sagen, im Rollenspielbereich. Und ist auch hier wahrscheinlich nicht ganz verkehrt.
Ja, ich find's ganz schön, dass das Spielleitungskapitel eigentlich damit beginnt, dass genau das angesprochen wird. Also Spire fasst ja ganz viele Themen irgendwie von Kolonialismus, Rassismus über die Unterdrückung aufgrund von sozialen, ökonomischen Verhältnissen und so auf, die auch sehr, sehr oft irgendwie an Themen gehen kann, die einzelnen Personen am Spieltisch vielleicht sehr unangenehm sind. Und da schlägt das Spiel eigentlich von vornherein drei Dinge oder drei Prinzipien vor. Das erste ist natürlich, dass man irgendwie miteinander spricht. Also dass man am Anfang, das meinte ich ja vorhin auch schon, dass man vorher bespricht, welche Themen eigentlich im Spiel vorkommen sollen. Und dass es eigentlich immer wieder auch, glaube ich, Sinn machen kann während des Spiels, wenn man merkt, okay, die Stimmung kippt, so ein bisschen eher Pause zu machen, drüber zu sprechen, ob es noch für alle okay ist. Und die anderen beiden Sachen sind eigentlich zwei Sicherheitstechniken, die viele vielleicht auch schon kennen, gerade wenn man so ein bisschen im Erzählspielbereich unterwegs ist. Aber die haben inzwischen auch ihren Weg in den Rollenspiel-Mainstream gefunden, finde ich. Das eine ist die X-Card, also eine Karte, auf die man tippen kann während des Spiels, ohne dass man sich erklären muss, um anzuzeigen, mir geht's hier gerade nicht so gut mit der Szene, und ein Signal an die Spielleitung zu senden, die Szene zu überspringen oder das Element zu entfernen, was einen stört. Und das zweite sind die Grenzen und Ausblendungen. Das ist was man eigentlich vor dem Spiel bespricht. Und zwar legt da jede Person am Spieltisch zwei Dinge fest, nämlich einmal Grenzen. Das sind Themen, die eigentlich überhaupt nicht im Spiel vorkommen sollen. Also beispielsweise Folterszenen, dass man sagt, ich möchte eigentlich keine Folterszenen, oder ich möchte nicht, dass Gewalt gegen Kinder oder gegen Tiere im Spiel vorkommt. Und das wird notiert. Und das andere sind die Ausblendungen. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. Man sagt, keine Ahnung, Sex im Rollenspiel ist was ich am Spieltisch zwar nicht ausschließen will, aber ich möchte das nicht ausspielen. Und dann wird eben gesagt, so, da wird abgeblendet, wie man das im Film vielleicht kennt. Man sieht irgendwie, wie die beiden Personen im Separé verschwinden, ja, und dann
Saxophonmusik im Hintergrund.
Genau, genau. Ja. Alle wissen, was da gerade passiert, aber es wird eben nicht explizit beschrieben. Und das kann man auf einer Liste festhalten. Und und da kann man eben sich mal drauf beziehen. Und dann weiß die Spielleitung auch und die anderen mitspielenden Personen eben auch, was im Spiel vorkommen soll, was eher nicht.
Bevor wir zum Ende kommen, gab es am Ende des Spielleiterkapitels noch einen interessanten Teil, und zwar ging es darum, wie du das Spiel hacken kannst. Das kenne ich vor allen Dingen aus dem PBTA-Bereich und natürlich auch bei einigen OSR-Spielen gibt's das, aber hier werden dir konkrete Hinweise gegeben, was man so alles damit anstellen kann. Und wie kann ich denn Spire verändern, um es für mich nochmal ein bisschen anders zu machen?
Ja, ich fand total spannend zu sehen, dass dieses Hacken sich gar nicht auf die Regeln bezieht, sondern auf Setting. Und das kenne ich auch nicht so oft, dass das so explizit im Grundregelwerk, in der Setting-Beschreibung schon so genannt wird. Die Überschrift ist Dein Spiel, deine Stadt, und es geht eben darum, so ganz zentrale Aspekte von Spire, vom Setting vielleicht so zu verändern, dass es mehr zur Spielgruppe passt oder einfach einen interessanten Twist nochmal irgendwie gibt. Und da werden so drei Punkte angesprochen, die so sehr zentral fürs Spiel sind. Und das ist zum einen irgendwie die Magie. Das ist so gesagt, wie funktioniert eigentlich Magie oder wie verbreitet ist Magie in deinem Spiel, in deiner Version des Spires? Ist Magie vielleicht sehr reglementiert von den Obrigkeiten? Braucht man dafür eine spezielle Lizenz? Oder ist es eher sowas ganz Alltägliches, was jeder benutzt? Ne, muss man dafür erstmal irgendwie jahrelang studieren, um einen Zauberspruch aussprechen zu können? Oder hat halt quasi jeder einfach so eine Auswahl an so kleinen Zaubertricks, um sich morgens früh frisch zu machen, um auf die Straße zu gehen? Ne, das ist so der eine Aspekt. Und welchen, wie stark ist Magie vielleicht auch, ja, auch mit düsteren Dingen, mit Dämonologie verbunden, woher kommt die Magie und sowas, ne, dass man sich da einfach Gedanken drüber machen kann. Das andere ist die Tempelloge selbst, also das gesagt wird, so, die wird ja beschrieben als paramilitärischer Kult, der aber eher so im Hintergrund agiert. Also es gibt gar nicht, also es ist nicht Teil des Spiels, dass man mit dieser Tempelloge groß interagiert. Aber das kann man natürlich auch verändern. Hier wird als Beispiel genannt, dass man die Initiation der Charaktere in die Tempelloge ausspielen kann. Es wird auch erwähnt, dass man diesen religiösen Aspekt der Tempelloge stärker in den Fokus rückt. Also, dass auch die Gruppe vielleicht immer wieder auch Rituale durchführen muss oder dass Gebete an die Göttin ein ganz fester Teil der Missionen irgendwie sind, ne? Dass man sich da immer wieder den Schutz erbieten muss. Oder dass man das komplett runterdreht und sagt, dieses ganze religiöse ist irgendwie nur eine Scheinidentität. In Wirklichkeit ist es eine revolutionäre Vereinigung und die benutzen irgendwie dieses Religiöse eigentlich nur als Tarnidentität und es geht eigentlich gar nicht so darum, irgendwem Verehrung zu zollen.
Ja, der erste Aspekt ist natürlich interessanter eigentlich, weil am Ende stellt sich natürlich heraus, dass die Tempelloge von der Göttin selbst geleitet wird. Da gibt es ja auch so einen kleinen Textkasten hier in dem Kapitel, wie real denn die Götter überhaupt sind. Die werden ja in den Türen und Fensterrahmen angebetet und die Mondgöttin sind ja auch irgendwie vorhanden, aber weiß man nicht, ob es einfach nur so eine Geschichte ist, das war schon immer so und die existieren gar nicht, die haben sich noch nie gezeigt, oder ob die plötzlich anfangen, mitten auf der Straße zu wandeln.
Ja, genau, das finde ich auch nochmal super spannend, dass da auch gesagt wird, also wir als Autoren verraten euch nicht, ob die Götter im Setting real sind oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden als Gruppe, ist ich auch nochmal sehr cool. Ja. Ja, und der dritte Aspekt, den fand ich super spannend, ist so die Frage, wie bösartig denn die Elf hier im Spiel eigentlich sind im Setting.
Ja, also das ist fies, so, ja.
Ja, sind die wirklich skrupellose, unterdrückende Wesen, die eigentlich sich einen Spaß daraus machen, die Drow zu quälen? Oder ist es vielleicht so, dass die einfach ihre Privilegiertheit als herrschende Klasse gar nicht so wahrnehmen und es deshalb auch gar nicht so richtig, ja, gar nicht so richtig merken, wie schlimm es eigentlich den Drow geht in ihrer Position. Mhm. Und das ist ja, ist ja was anderes, als wenn ich sage, das ist irgendwie die Opposition und die machen das aus reiner Habgier und Bösartigkeit.
Mhm. Ja, sie haben die Aquädukte gebracht, ne? Ja. Den Wein. solche Geschichten hat man dann da. Und dann,
Welche Auswirkungen hat das dann, ne? Also auch darauf, wie ich dann
spiele. Die Welt wird dann grau.
Ja.
Und das ist dann gar nicht so einfach, da eben weitere Entscheidungen zu treffen. Ja, dann verlassen wir für heute den Spire und hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns mit einem der Szenarien beschäftigen, wo ja, wie schon erwähnt, so ein Kampagnenrahmen aufgegriffen wird. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja, bis dann. Viel Spaß mit dem Spiel und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Intro und Outro stammen diesmal von Patrick Wittstock, der eigentlich unser Layouter ist, aber in einem früheren Leben auch Musik gemacht hat. So war es mir möglich, die Podcast-Episodenreihe von Spire ein wenig musikalisch zu untermalen, was mich natürlich sehr freut. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Musikstück, das wir von ihm verwendet haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.